ARD.
SWR Kultur. Forum.
Der Mann, der uns das Fürchten lehrt. 125 Jahre Hitchcock. Ich bin Michael Riesel. Hallo. Vögel, die über eine Stadt herfallen. Ein Irrer, der auf eine Frau einsticht, die nackt unter der Dusche steht. Ein Mann im Rollstuhl, der mit dem Fernglas einen Mörder beobachtet. Bilder, Szenen, die Filmgeschichte geschrieben haben, geschaffen von einem der größten Regisseure aller Zeiten, Alfred Hitchcock. Es heißt, kein anderer habe die Angst besser gefilmt als er. Ist es das, was sein Werk so unvergänglich macht? Am 13. August hätte Hitchcock seinen 125. Geburtstag gefeiert. Wie erinnern wir an diesen Koloss des Kinos, diesen skurrilen Briten, der nie einen Oscar bekam, aber kurz vor seinem Tod von der Queen zum Ritter geschlagen wurde? Sir Alfred, der Schauspieler als Vieh bezeichnete und von sich selber sagte, die Leute denken, ich sei ein Monster. Franziska Heller ist Professorin für Medienwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Frau Heller, bei Ihrer ersten Begegnung mit Hitchcock waren Sie 8 und hatten danach schlaflose Nächte. Erzählen Sie mal, was ist da passiert?
Naja, in erster Linie könnte man erstmal die pädagogischen Fähigkeiten meiner Eltern hinterfragen, dass sie mir diesen Film, dass sie mir Hitchcock so früh gezeigt haben. Letztendlich habe ich 39 Stufen gesehen und da waren einige Szenen, die mir extrem geblieben sind. Und damit hat sich Hitchcock mir quasi eingebrannt und hat dann tatsächlich auch meine wissenschaftliche und sozusagen meine jobtechnische Biografie begleitet.
Was waren das für Szenen? Was war das da, was Sie schockiert hat?
39 Stufen lebt ja extrem und das funktioniert sogar noch heute von der Nummerndramaturgie. Also, dass ein Mann in eine Situation kommt, wo er verfolgt wird. Er weiß eigentlich gar nicht der Grund, der ist auch nicht wichtig. Und dann kommt er jeweils in einzelne Situationen, wo die ständig neu in Gefahr umschlagen. Und man läuft und läuft und läuft quasi mit der Figur die erste halbe Stunde. Und die einzige Ansage ist, passen Sie auf vor einem Mann, dem ein Fingerglied am kleinen Finger fehlt. Und nach dieser halben Stunde Flucht, wo man, also zumindest als 8-Jährige und ich würde behaupten auch noch als 40-Jährige, schon mitgefiebert hat und unheimlich überhaupt keine Sicherheit mehr verspürt, kommt man endlich in ein Landhaus, wo ein Mann ist, dessen Position auch auf einer Karte angezeigt wurde. Und dann kommt, man trifft diesen Mann und kommt in dieses Haus und man denkt, man ist endlich sicher. Und das Erste, was eben der Hauptcharakter Richard Hanney sagt, ist, er will diesen Mann warnen, weil er sich endlich so froh ist, dass er diesen Ort erreicht hat und sagt, aber ich warne Sie, passen Sie auf vor einem Mann, dem ein Fingerglied fehlt. Und in dem Moment hebt der Mann die Hand und man sieht, dass genau dieses Fingerglied fehlt und er sagt, meinen Sie etwa so? Und diese Szene, also da habe ich bis heute Gänsehaut, wenn ich das sehe, aber das liegt nicht nur an der Szene selber, sondern eben auch an der Art, wie das vorher aufgebaut wurde. Die Szene hat mich massiv verfolgt.
Man ist bei Hitchcock nie sicher. Andrea Kirchhartz lebt in Hamburg, ist Filmübersetzerin und Hitchcock-Enthusiastin. Frau Kirchhartz, wie hat diese Begeisterung bei Ihnen angefangen? Auch mit einem Schock wie bei Frau Heller?
Nicht nur mit einem Schock, sondern exakt mit demselben Film. Oh. Auch bei mir ist 39 Stufen die Einstiegsdroge gewesen. Und ich war noch ein kleines bisschen jünger als Frau Heller. Ich habe nämlich vor 50 Jahren zu dem 75. Geburtstag Hitchcocks Warnereihe im deutschen Fernsehen, weiß jetzt nicht mehr welcher Sender, und da liefen die britischen Filme und mein erster mit 7 war die 39 Stufen, den ich in der schützenden Gegenwart meiner älteren Geschwister geguckt habe. Von daher war, ich habe keine schlaflose Nächte gehabt, aber genau diese Szene, die beschriebene Szene, hat von mir, ja, wie ich würde das so sagen, kindliche Lustschreie geradezu ausgelöst. Man ist einerseits, erwartet das überhaupt nicht, weil man wirklich denkt, endlich ist er in Sicherheit und er sagt ja dieses, am kleiner Finger an der linken Hand und er hebt die rechte und sagt, sind Sie sich nicht sicher, dass es nicht die rechte Hand war? Also dieser absolut eingebrannt und davor noch die Szene mit Annabella Smith, die Hauptfigur, die vorhin jetzt gerade schon kurz umrissen war, die Hauptfigur nimmt eine geheimnisvolle, schöne Fremde mit zu sich nach Hause, was ich als 7-Jährige natürlich in keiner Weise irgendwie erotisch oder sonst wie knisternd empfunden habe und nachts torkelt die in sein Schlafzimmer rein, fällt ihm über die Beine und es steckt ihr ein Messer im Rücken. Und die Szene war, die ist noch vorher, also diese beiden Szenen haben wir mit meinen Geschwistern nachgespielt. Wir sind ständig einander über die Betten gefallen und haben dann irgendwie geröchelt oder irgend sowas. Also was mich als Kind so wahnsinnig begeistert hat und genauso wie Frau Heller kann ich sagen, hat mein Studium, meine Berufswahl, es musste was mit Filmen sein und es mussten Filme sein, die im besten Fall so gut sind wie die von Hitchcock, auch wenn man dann schnell merkt, nicht alle sind so gut. Diese Mischung aus, dass man selbst als 7-jähriges Kind unglaublichen Spaß hat, unterhaltsame, lustige, witzige Filme und die dann zwar gruselige Schrecksmomente kriegen, aber ich habe nie Albträume gehabt. Ich habe mich bei Hitchcock immer sicher gefühlt. Ich habe immer gespürt, am Ende kommt das wieder rund. Am Ende nimmt er mich wieder bei der Hand und das wird ein, die frühen Filme speziell, die britischen, sind ja noch nicht so wie dann ganz zu Ende, wo sie dann auch trübsinniger oder erschreckender enden. Also für mich war es als Kind diese Mischung aus unterhaltsamer Spannung. Das einzigartig.
Ja, interessant. Mein dritter Gast ist der Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Herr Suchsland, vermutlich wird das vielen so gehen, dass sie ihre persönliche Hitchcock-Geschichte erzählen können, ob die 39 Stufen oder die Vögel, Psycho, Fenster zum Hof, Klassiker der Filmgeschichte, viel gesehen und viel beschrieben. Vom Kritiker Georg Seeslen stammt der Satz, es dürfte ausgesprochen schwerfallen, einen Gedanken zu Alfred Hitchcock zu fassen, den noch niemand gefasst hätte. Ist das so? Ist Hitchcock auserzählt?
Auserzählt ist er, glaube ich, nicht. Jede Gesellschaft hat natürlich ihren eigenen Hitchcock, jede Zeit. Und ich glaube, dass gerade wir sind jetzt nicht ganz jung, alle drei, dass wir ein bisschen vermitteln müssen, den richtig Jungen, den Digital Natives oder wie man sie nennen will, Generation Z, was an Hitchcock so toll ist. Und dass ganz viele Filme, die wir heute sehen, die wir auch in den Serienuniversen sehen, dass die natürlich in ihrer Dramaturgie, in ihrer Art gemacht zu werden, auch in ihrem Blick auf Frauen und Männer extrem von Alfred Hitchcock beeinflusst sind. Hitchcock aus meiner Sicht ist einer der allerwichtigsten, glaube auch einer der allerbesten Regisseure der bisherigen Filmgeschichte. Und insofern muss man solche Klassiker immer wieder updaten und für die Gegenwart erschließen. Mhm. Es kann trotzdem sein, dass alle diese Gedanken irgendwann schon mal gedacht sind. Ich will da Georg Seeslen gar nicht widersprechen. Ich möchte ganz kurz, wenn ich darf, auch meine persönliche Geschichte erzählen, denn auch Filmkritiker haben ja ein Leben und wir schauen nicht nur analytisch drauf, sondern erleben auch diese Filme. Bei mir ist es der Film Rebecca, der im Fernsehen lief. Und diese Mrs. Danvers, die Dienerin, die sich dann als die Schurkin der Geschichte entpuppt, die hat sich bei mir vermischt mit einem anderen Film, nämlich mit Wizard of Oz, der damals auch im Fernsehen lief. Wir reden von den 70er Jahren. Da gibt es so eine Hexe, die auf einem Besen reitet und ein bisschen ähnlich aussieht. Heute würde man sagen, so ähnlich auch nicht. Für mich als Kind war das damals ganz ähnlich. Das war irgendwie die gleiche Figur. Also die Hexe, die immer wieder kam und die auch brennen muss, ja, in dem Rebecca-Film am Schluss.
Rebecca, der erste Film, den Hitchcock nach seiner Übersiedlung nach Hollywood 1940 dreht. Frau Kirchhartz, Hitchcock wird ja nachgesagt, er sei einer der wenigen Regisseure, die so etwas wie einen eigenen Stil entwickelt haben, eine Handschrift, die man schon nach wenigen Minuten erkennt. Was an Hitchcock ist so unverwechselbar?
Er hat ja nicht das Krimi-Genre erfunden. Also spannende Filme wurden vorher schon gedreht. Aber die Art, wie einem das mundgerecht präsentiert wird, das Understatement, der britische Humor, der auch schwarz sein kann, der aber immer irgendwie mit dabei ist. Hitchcock hat eine gewisse Lässigkeit und Leichtigkeit. Er ist eben nicht jemand, der Spannung erzeugt, dadurch, dass irgendwie bedrohliche Musik kommt und dann fällt der Schatten und dann huscht die schwarze Katze. Und also er hat sich eigentlich immer bemüht, es etwas unkonventionell zu machen. Ein berühmtes Beispiel dafür könnte man den unsichtbaren Dritten, North by Northwest, nehmen, wo eine der spannendsten und verblüffendsten Szenen der Filmgeschichte nicht in einer dunklen Ecke, in einem gefährlichen Umgebung abläuft, sondern im knallen Sonnenlicht mittags an einem Kornfeld. Und da steht Cary Grant in seinem schicken Großstadtanzug und denkt, er wartet auf jemanden, mit der ihm irgendetwas erzählen will. Und in Wirklichkeit kommt ein völlig unerwarteter Angriff aus einem Flugzeug, aus dem blauen Himmel, also wirklich aus heiterem Himmel. Hitchcock hatte immer die Fähigkeit, Szenen, die vielleicht, es ist ja nicht nur, dass man über Hitchcock sagen könnte, das wäre auserzählt, man könnte ja auch sagen, die Geschichten, die im Kino erzählt werden, sind eigentlich immer irgendwie dieselben. Es geht immer um Boy meets Girl oder irgendwelche Krimi-Handlungen, aber er hatte immer die Gabe, das unkonventionell und einzigartig zu sehen und es dadurch frisch zu halten.
Das, was Herr Suchsland auch gesagt hat, dass unsere jeweilige zeitliche Perspektive, dass man Hitchcock eigentlich immer neu auch aus der Gegenwart heraus sieht. Ich meine, die Tatsache, dass wir überhaupt nach seinem Stil fragen und nach seiner Art und Weise, wie er als Autor seiner Filme sichtbar wird, dass das eigentlich das Resultat ist der 50er, 60er Jahre. Vorher wurde er ja als Genre-Regisseur wahrgenommen und da waren da genau das, was wir heute so schätzen. Also diese technischen Spielereien, die Spiele mit dem Schnitt, mit der Montage, die Kameraeinstellungen, die besonders sind. Das alles wurde ja fast eher so als technische Spielerei und Manierismen abgetan. Also das ist eben genau auch der Punkt, dass wir ihn heute so als Genie und als Autor seiner Filme sehen, ist er auch ein Resultat der Art und Weise, wie wir mit Filmgeschichte per se erstmal umgehen und überhaupt das auch Film als Kunstwerk wahrnehmen, indem ein Autor sichtbar wird.
Aber genau, das ist, Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Ich wollte nur ganz kurz noch sagen, dass das genau natürlich auch Zeitgeist ist. Wir haben einfach erst gelernt in der Geschichte des Kinos, die die jüngste aller Künste ist, dass Filmemacher, Regisseure, eben, dass die überhaupt Filmemacher genannt werden. Früher war der Regisseur der Spielleiter, auf Deutsch gesagt. Und die eigentlichen, das, was wir heute Autoren eines Films nennen, das waren die Produzenten, die sich manchmal für einen Film 3, 4 Regisseure zusammengesucht haben und die auch rausgeschmissen haben, wenn es ihnen nicht gefallen hat. Und dann waren Autorenkollektive, heute redet man von Writers Room, das war eigentlich total üblich in Hollywood und auch in der Filmindustrie in Frankreich und Deutschland in der Frühzeit.
Wenn ich da einhaken dürfte, ich glaube, das ist eine etwas verkürzte, auf Hollywood verkürzte Sichtweise. Genau so war es in Europa eben nicht. Also in Europa gab es schon vorher, also Hitchcock ist in England, bevor er nach Amerika gegangen ist, schon als Genie bezeichnet worden. Aber die Wahrnehmung ist, dass wir in Deutschland haben Hitchcock eben erst über Amerika wahrgenommen und da eben durch die Wahrnehmung der Franzosen, die ihn gegen die amerikanische Genrezuschreibung als Künstler entdeckt haben. Aber ich meine, ein Fritz Lang in Deutschland war natürlich ein Regiestar schon, bevor Hitchcock zu einem internationalen Regiestar wurde. Das hat nicht mit Hitchcock begonnen.
Nee, an das den habe ich jetzt auch gedacht. Der ist halt würde ich sagen, eher die Ausnahme, aber es ist auch egal, also dass wir auf Kino
Lubitsch,
als Kunst
Murnau,
blicken.
Da waren viele.
Die sind alle nach Amerika gegangen,
genau,
aus gutem Grund.
Genau, ja, klar.
Das ist ja tatsächlich ein imposantes Werk, das Hitchcock abgeliefert hat. 53 Spielfilme hat er insgesamt gedreht, von Irrgarten der Leidenschaft von 1927 bis zu seinem letzten Film Familiengrab aus dem Jahr 1976. Was hält denn dieses Werk zusammen? Ist es das Spiel mit der Angst?
Es ist vielleicht das Spiel mit der Angst, weil die meisten Filme, die er gemacht hat, die kann man letztendlich als Thriller bezeichnen. Es gibt ja verschiedene Varianten des Thrillers. Er hat zum Beispiel sehr oft auch Spionagefilme gemacht oder das Thema des Doppelgängertums und der Doppelidentität. Das ist, glaube ich, ein Thema, was sich durch viele Hitchcock-Filme zieht, wo man dann auch ein bisschen ihn verstehen kann. Einer der Gründe, warum er eben als Autorenfilmer, das heißt als Künstler gesehen wurde, weil man Hitchcock auch verstehen kann als jemanden, der auf die bürgerliche Gesellschaft blickt, die des 20. Jahrhunderts. Und der versucht, deren Widersprüche, zum Beispiel der nach außen getragene, das perfekte Familienleben, die perfekte Ehe, so ein gewisses konservatives, puritanisches Bewusstsein, das eigentlich heute würde man sagen, zu dekonstruieren. Man kann sagen, dass ja dadurch, dass Hitchcock wie viele seiner Generationen in die USA gegangen ist, sowohl aus rein finanziellen Gründen, weil er da besser arbeiten konnte, als auch aus Gründen, dass es politisch sicherer war in der Zeit des Zweiten Weltkriegs und des Faschismus. Er hat dann dort aber ja schon Filme gemacht, in denen eigentlich ein Europäer, noch dazu ein sehr viktorianisch geprägter, auch durch viktorianische Moral, man kennt die Geschichten über seine Kindheit, seine Schule, geprägter Mensch auf dieses Amerika trifft, was eigentlich identifiziert wurde mit der Moderne. Und er hat gewissermaßen den Viktorianismus in den USA entdeckt, in der amerikanischen Gesellschaft. Und er hat dann auch entdeckt das Amerikanische, das Moderne in diesen Widersprüchen, die eben auch er wieder auf Europa übertragen konnte in seinen späten Filmen. Und dann kommt dazu die Nachkriegsgesellschaft. Er ist, glaube ich, deswegen finde ich seine Filme nicht erst gut in den 50er und 60er Jahren, sondern schon auch diese frühen Filme. Er ist, glaube ich, ein Regisseur, der von Anfang an die Angst, die Widersprüche, aber die Angst eben auch verstanden als so eine existenzielle Angst. Das war die Hochzeit des Existenzialismus direkt nach dem Krieg. Jetzt eigentlich diese ganzen Vorstellungen, jetzt hat der Westen und die freie Gesellschaft gewonnen, als die sehr schnell brüchig wurden, als das amerikanische Jahrhundert brüchig wurde, als es Paranoia gab auch in den USA, Stichwort McCarthy. Solche Sachen, die hat er ziemlich gut auf die Leinwand gebracht. Und er hat das alles gemacht, der kritische Blick, die eigene Handschrift, also der Autorismus zusammen mit Unterhaltungskino. Das heißt, er hat immer die Industrie bedient, er hat immer Kino für die breiten Schichten gemacht und war ja auch einer der allerersten bekannten Filmregisseure, der sich ins Fernsehen getraut hat.
Genau, das wollte ich nämlich ihm sagen, als Sie sagten, dass er sich auch eben mit der bürgerlichen Gesellschaft auseinandergesetzt hat. Das hat er ja auch wirklich gerade auch mit der Fernsehserie, das darf man nicht unterschätzen. Und vielleicht hier auch eine wirklich Empfehlung an alle Zuhörende, sich diese Serie oder die Serien Hitchcock Presents anzuschauen, weil die sind wirklich extrem unterhaltsam und haben einen riesen Anteil auch daran, dass Hitchcock diese Ikone wurde, auch innerhalb der Medien- und Filmlandschaft. Und die Tagline dieser Show, die ja von ihm auch an- und abmoderiert wurde mit kleinen Kurzgeschichten, war Das Schöne eigentlich an dieser Serie, das hat Hitchcock selbst gesagt, ist, dass ich den Mörder in ihr Wohnzimmer bringe und am Ende ich ihn sogar noch kommentieren darf. Das fand ich, es bringt die Sache sehr gut auf den Punkt.
Frau Kirchhardt, Hitchcock wird ja häufig als der Master of Suspense bezeichnet. Das Suspense, also im Grunde das Wissen darum, dass da auf der Leinwand gleich etwas ganz Schreckliches passiert. Eine Technik, um Spannung zu erzeugen. Wie und wo genau setzt Hitchcock die ein?
Das passt zu dem, was ich vorhin noch ergänzen wollte. Das ist wunderbar, dass jetzt die Frage mir dazu nochmal die Gelegenheit gibt. Dieses Suspense, den wir im Deutschen ja, ich bin ja Filmübersetzerin und trotzdem gibt es da kein wirklich passendes Wort. Wir verwenden ihn weiterhin mit Suspense. Zu Hitchcocks Lebzeiten hat er in Deutschland eigentlich immer Mr. Gänsehaut geheißen, weil man diesen Suspense nicht wirklich, es ist eben nicht nur Spannung. Es ist eben nicht nur, dass der Film spannend ist und dass wir wissen, oder da geht es um Mord und Totschlag oder Spionage oder Geheimnisse, sondern wie erzeugt er das? Und das knüpft auch an, was Herr Susland vorhin erklärt hatte, dass er der beste Regisseur von Angst ist, weil er weiß, wie Angst entsteht, weil er, ich glaube, ich persönlich, meine Leidenschaft für Hitchcock basiert daran, dass ich das Gefühl habe, er versteht sein Publikum so gut wie kaum ein anderer oder wie nur diese ganz großen Regisseure ihr Publikum verstehen, dass er eben weiß, wie er Angst erzeugt und immer nur so viel machen muss wie nötig. Er muss eben nicht alles aus der Schauerkiste rausholen und auffahren. Er baut die Erwartungen des Publikums mit ein. Und das kann sogar dazu führen, in einem Film wie Psycho, der mit einer massiven Werbekampagne 1960 in die Kinos kam, dass er damit spielt, dass er weiß, das Publikum wird in der ersten Dreiviertelstunde erstaunt und geradezu gelangweilt sein und denken, ich sitze hier in einem Hitchcock, riesen Werbekampagne, das tut sich ja gar nichts. Das baut er ein. Er baut die Erwartungen des Publikums ein, er baut die Enttäuschung der Erwartung des Publikums ein und kann dann den Überraschungsschlag landen. Und das ist von unglaublicher psychologischer Präzision und von großem Verständnis und großer Liebe zum Menschen. Also Hitchcock versteht, wie die Menschen ticken und kann diese Angst erzeugen und dass er uns wirklich hintenrum erwischt, wenn wir es am wenigsten erwarten. Wie die Sache mit der Hand. Wir glauben, endlich ist er in Sicherheit, weil er bis dahin war der Film atemlos. Und wenn wir denken, wir können Atem holen, dann kommt erst der richtige Schlag.
Mhm. Herr Susland, für seinen bekanntesten Film Psycho, da hat Hitchcock mal das Bild geprägt, er wolle auf dem Publikum spielen wie auf einer Orgel.
Ja, das hat er ja auch getan. Natürlich hat das damit zu tun, dass das Publikum auch, gerade wurde es beschrieben, in diese Hitchcock-Filme seit den 50er Jahren spätestens schon mit einer Erwartungshaltung gegangen war. Hitchcock war einer der ersten, glaube ich auch, der aus sich selber eine Marke gemacht hat. Das hat er gemacht über die erwähnten Fernsehauftritte, das hat er auch gemacht über die ja relativ bekannten Cameo-Auftritte, also diese kurzen Momente, in denen Hitchcock, wo man dann schon wusste, der sieht so und so aus, durchs Bild läuft, auch in ganz großen Kinofilmen. Und in denen er manchmal auch sich selber ironisiert. Sein Humor wurde schon erwähnt. Ich habe eine Frage an die Mitdiskutantin. Und zwar, wie wichtig, glauben Sie eigentlich, ist die Psychoanalyse für Hitchcock? Denn das 20. Jahrhundert war ja auch das Jahrhundert der Entdeckung und Popularisierung des Unbewussten. Freud war auch eine Marke, wenn man so will. Vor allem in den USA, dann in den 50er Jahren, wurde die Psychotherapie fast so etwas, was so eine Modeerscheinung war, dass jeder da auch hinzugehen hat. Und die Bücher wurden en masse gelesen, eigentlich bis heute. Vielleicht ist es heute schon wieder etwas aus der Mode gekommen. Und mir scheint, dass Hitchcock in seinen Filmen sehr oft diese Themen der Psychoanalyse, insbesondere natürlich auch die Rolle der Sexualität, auch wieder popularisiert. Und wenn man so will, auch konsumierbar macht, aber auch erklärt für ein sehr breites Publikum, was ja auch nicht immer akademisch geschult ist. Seine Gangster, seine Verbrecher sind selten durch Habgier motiviert. Manchmal sind sie Nazis. Das ist dann ideologische Motivation. Sie sind sehr oft motiviert durch irgendein dunkles, manchmal auch pervertiertes sexuelles Begehren und durch irgendetwas Unterdrücktes in ihnen selber. Scheint
und das
mir.
Sogar, wenn sie Nazis sind. Wenn man an berüchtigt denkt, das, ja. Ist natürlich einer der größten Verbrecher oder Bösewichter, der besten Bösewichter ist eben dieser böse Nazi Alexander Sebastian, der aber durch die ungestillte oder unerfüllte Liebe zur Frau diese Liebenswürdigkeit sogar bekommt.
Ja. In Suspicion, ja, mit Ingrid Bergman.
Notorious. Berüchtigt genau. Notorious. Oder weißes Gift. Genau.
Stimmt.
Ja. Wobei da die Nazis ja tatsächlich von der deutschen Zensur im Fernsehen erst rausgeschnitten wurden.
Was Hitchcock, wenn ich da direkt rein, was Hitchcock, da hatte der gar nichts gegen. Hitchcock hat gesagt, das ist ein wunderbares Beispiel für den MacGuffin. Es kommt nicht drauf an, worum es geht. Also Hitchcock war schon ein politisch denkender Mann und er wollte einen Film gegen die Nazis drehen. Aber funktionieren kann der auch, wenn es eben Drogenhändler sind.
Und das müssen wir kurz erklären. Was ist ein MacGuffin?
Ein MacGuffin ist, das ist mehrfach jetzt schon kurz angesprochen worden, der MacGuffin ist der Motor der Handlung, der für die Personen im Film unglaublich wichtig sind.
Ein Gegenstand.
Das kann ein Gegenstand sein, das kann eine Organisation sein, wie in den 39 Stufen, das kann ein Geheimnis sein, das kann eine Person sein. Aber es ist nur für die Leute in der Handlung, in der Erzählhandlung wichtig. Das Publikum wird gar nicht damit belastet, sich genau zu kapieren, worum es geht. Ein wieder schönes Beispiel ist der schon erwähnte unsichtbare Dritte, North by Northwest. Mhm. Das Rätsel wird erklärt, während Cary Grant mit dem Leiter des Geheimdienstes über ein Flugfeld geht. Und das geht im Geräusch der Motoren, der Flugzeugmotoren unter. Das Publikum versteht gar nicht, worum es eigentlich geht. Es spielt keine Rolle. Aber für die Leute im Film ist es wichtig. Und treibt die Handlung an.
Herr Suchsland hat ja vorhin gefragt, wie man heutige Generationen dazu bringt, Hitchcock zu gucken. Und genau der MacGuffin war für mich ein Aufhänger in der Lehrveranstaltung tatsächlich, weil ein Film von, ich glaube 2021, Red Notice, was auch so eine, wenn man so will, eine Parodie, auch schon postmodern auf Indiana Jones und so weiter ist mit Dwayne The Rock Johnson und Ryan Reynolds. Die dort jagen, die auch eben einen MacGuffin, eigentlich einen Schatz, ich glaube, es sind Eier von Kleopatra. Und es ist vollkommen unwichtig, was es ist. Ja, also es ist wirklich absurder, geht's nicht mehr. Und sie kommen in eine Halle, das ist dann wiederum Indiana Jones, in eine Halle voller Lagerkisten. Und dann gibt es einen Dialog, wo es heißt, ja, was machen wir jetzt? Ja, wir nehmen einfach die Kiste, wo MacGuffin draufsteht. Und das ist, so sind so popkulturelle Spuren, die wirklich heute auch tatsächlich noch zu finden sind und wo sie Ankerpunkte sind. Vielleicht ganz kurz ein ähnlicher Hinweis auch zur Orgel. In der Verfilmung, in dem Biopic von 2012 mit Anthony Hopkins über Hitchcock, über die Produktionsgeschichte von Psycho, ist die Szene mit der Orgel auch nachinszeniert. Da wird nämlich die Premiere von Psycho gezeigt und Anthony Hopkins als Hitchcock steht draußen vor der Saaltür des Kinos und dirigiert die Schreie, als es zur Duschszene kommt. Das heißt, die Duschszene wird gar nicht gezeigt, man hört nur pointiert die bekannte Musik und Anthony Hopkins steht da und ist wirklich als Dirigent inszeniert. Das heißt, es ist nochmal filmisch umgesetzt, was sich eigentlich als Inszenierungsprinzip bei Hitchcock schon durchzieht.
Und eben der Soundtrack dieser Szene ist nicht nur die Musik. Zum Soundtrack gehören die Schreie des Publikums. Und das wird in dieser Filmszene wunderbar gezeigt. Der Soundtrack wird erst komplett durch das, was das Publikum dazu beiträgt. Und darauf hat er gesetzt.
Frau Kirchherz, ich möchte noch mal etwas aufgreifen, was Herr Suchsland vorhin in die Runde geworfen hat, nämlich das Stichwort von der Psychoanalyse. Ja. Und ich möchte es auf Hitchcock selber anwenden. Er wurde am 13. August 1899 in einem Vorort von London geboren, als Sohn eines Gemüsehändlers, das Elternhaus, tief katholisch. Manche sagen, er ist streng aufgewachsen, er ist in einem Klima der Angst aufgewachsen. Und die Interpretation von Hitchcock geht dann in die Richtung, das, was er in seinen Filmen tut, ist im Grunde, er stellt seine eigenen seelischen Defekte aus. Kann man das so sagen?
Also sagen kann man es. Es gibt ja Leute, die haben da sogar Bücher drüber geschrieben. Donald Spoto's Dark Side of Genius. Mhm. Ich persönlich habe wahnsinnig viele Bücher über Hitchcock gelesen, nicht nur dieses eine. Und ich glaube, das greift zu kurz. Natürlich muss jeder Künstler und vor allem jeder große Künstler irgendwelche Abgründe in sich haben, sonst ist er, glaube ich, gar nicht in der Lage, über das Menschsein oder die Menschlichkeit das in ihrem umfassend zu begreifen. Aber ich glaube, dass Hitchcock wirklich auch sehr gut über die Ängste der anderen Bescheid wusste. Dass er jemand war, der sich darüber vielleicht psychoanalytisch Gedanken gemacht hat und machen konnte und da ein großes Verständnis zu hatte. Aber ich glaube nicht, dass es ausreicht zu sagen, das waren alles nur persönliche Traumata, die er ausgelebt hat. Dazu war er auch, glaube ich, viel zu sehr Showman. Und er hatte ja geradezu auch etwas, wir hatten vorhin erwähnt, dass er eben einer der ersten Regisseure ist, der geradezu auch zu einer visuellen Marke war, wo man nicht nur wusste, wer seinen Namen kannte und man ging in den Film seinetwegen, aber der war nicht nur Household Name, sondern Household Face. Man wusste, wie er aussah. Ja. Und dabei muss man ja sagen, er sah halt nicht aus wie Cary Grant. Er war jetzt ja keine besonders attraktive Erscheinung und hat trotzdem sich in dieser Art so ausgestellt und hat damit gespielt, wie er kommt. Das erscheint mir eigentlich auf eine recht gefestigte psychologische Basis. Also, dass er eigentlich ein sehr starker oder stabiler Charakter war.
Herr Suchsland, Hitchcock hat die Regeln des Kinos verändert?
Ja, er hat Regeln für sich selber gesetzt. Er hat natürlich auf der anderen Seite auch die Regeln befolgt. Ich glaube nicht, dass er jemand war, der sich selber als ein Revolutionär gesehen hat. Ich glaube, er hat einfach versucht, sich Unabhängigkeit zu verschaffen, um das zu machen, was er konnte und was er machen wollte. Und hat dann das entwickelt, was die französischen Autoren, die ihn dann entdeckt haben, für Europa neu entdeckt haben, was die als Autorenhandschrift bezeichnet haben. Das hat dann einfach auch gut gepasst zu der Diskussion der 50er und Anfang 60er Jahre. Ich glaube insofern, dass Hitchcock nicht wahnsinnig innovativ war, kein Revolutionär des Kinos, sondern eher ein Kind seiner Zeit, der auch ganz gut das gespielt hat, was die Zeit wollte und der das sehr gut gespielt hat. Also eben ging es um die Physiognomie und die Selbstvermarktung. Da kann man sagen, wenn er eben nicht aussah wie Cary Grant, was hätte er denn auch anders machen sollen, als etwas Gutes aus dem zu machen, wie er aussah. Er hat nur eben gewusst, es geht ums Aussehen. Er hat gewusst, ich will auch als Name bekannt werden, weil mir das Freiheit gibt. Denn man muss sich ja auch klar machen, als er als ein leidlich bekannter britischer Filmemacher in die USA nach Hollywood kam, da war er vollkommen unwichtig. Und die ersten Filme, selbst wenn da Meisterwerke wie eben Rebecca dazugehören oder auch der relativ unterschätzte Saboteur, dann ist es doch so, dass er sehr stark gelitten hat unter David O. Selznick, dem Studioboss, unter dem er, ich glaube, seine ersten 5 Filme machen musste. Und das wollte er nicht wiedererleben, ganz einfach. Er war ja dann auch Mitproduzent seiner eigenen Filme, was sehr, sehr ungewöhnlich war, einfach um mehr Autonomie zu haben.
Frau Kirchhartz, Hitchcocks Filme strahlen eine merkwürdige Behaglichkeit aus und trotzdem ist man in ihnen nie zu Hause. Das schreibt der bereits zitierte Filmkritiker Georg Seslen. Ich bin über den Begriff der merkwürdigen Behaglichkeit gestolpert. Können Sie das nachempfinden? Und wenn ja, woher kommt die bei Hitchcock?
Kann ich absolut nachempfinden. Das ist im Grunde das, was ich vorhin bei meinem ersten Gucken von 39 Stufen empfunden habe. Für mich hat das was mit der Personenzeichnung zu tun, mit der Figurenzeichnung. Ich empfinde schon die Figurenzeichnung unglaublich, ich suche jetzt das Wort nicht sympathisch, eingängig. Man kann sich, es sind ideale Identifikationsfiguren fürs Publikum, so muss man es wahrscheinlich sagen. Und das sowohl Männlein wie Weiblein.
Wollte ich gerade fragen, Herr Susan, ja vor allem die Männer, also zum Beispiel James Stewart, ne, der die Hauptrolle im Unsichtbaren Dritten spielt oder in Fenster zum Hof, das sind ja durchschnittliche Typen, ein bisschen tollpatschig, unfähig, nie perfekt, also im Grunde Männer wie du und ich, oder?
Ja, im Unsichtbaren Dritten ist Cary Grant, genau. Die beiden Figuren, und das ist schon auch ganz interessant, die zusammenzusehen, die sind wahrscheinlich die ikonischsten Männer in den Hitchcock-Filmen. Die sind auch die beiden Schauspieler, die am häufigsten auftreten, glaube ich.
Als Hauptfiguren.
Als Hauptfiguren, genau. Ja klar. Ich glaube schon, dass Hitchcock ein Regisseur der Männlichkeit ist. Ja, das ist nicht besonders überraschend für seine Generation und für die Zeit. Eigentlich sind alle Filme, die in dieser Zeit entstanden sind, Filme aus der Männerperspektive. Man kann, glaube ich, sagen, dass er brüchige Männerfiguren zeichnet und dass er in den verschiedensten Arten und Weisen versucht, diese Männer, gerade auch von strahlenden, gut aussehenden Schauspielern gespielt, die dann so Inbegriffe auch einer US-amerikanischen Männlichkeit und ihrer Varianten sind, dass er versucht, die auseinanderzunehmen und in Situationen zu schmeißen, wo sie erschüttert werden. Manchmal ist das ganz offensichtlich. Also James Stewart erwähnt beim Fenster zum Hof, wo er eben im Rollstuhl sitzt, weil er durch eine Verletzung behindert ist und einfach bewegungsmäßig eingeschränkt ist. Und dann dieser Roger O. Thornhill in North by Northwest, der unsichtbare Dritte, wo er seine Identität erstmal verliert und ihm keiner glaubt, dass er der ist, der er behauptet zu sein und er für einen Spion gehalten wird, gejagt wird eigentlich vom Geheimdienst und von Gangstern, die wissen, dass er kein Spion ist und solche Sachen. Und da zeigt er auch wieder den Nachkriegsmann, der auf die eine oder andere Weise dem heldenhaften Ideal in der bürgerlichen, zivilen, friedlichen Gesellschaft oder halbfriedlichen Gesellschaft nicht wirklich folgen kann und das nicht erfüllen kann.
Wenn es mir erlaubt ist, würde ich da gerne vehement widersprechen.
Ha, endlich.
Ich glaube nicht, dass Hitchcock ein reiner Männerregisseur war und für mich als weibliches Publikum seit einem halben Jahrhundert ist die Behandlung seiner Frauenfiguren und das Verständnis für Frauenfiguren und den Raum, den er gibt und das Entscheidende. Natürlich, Cary Grant und James Stewart. Widerspruch im Sinne von Männerregisseur, Dekonstruktion der Männer. Ich persönlich, schon in den Stummfilmen, schon in The Lodger, der ja als der erste Hitchcock-Film gilt, der Mieter, diese Jack the Ripper-Geschichte, ist zwar Ivan Novello, der Star, spielt diesen geheimnisvollen Mieter, mit dem sich aber niemand identifizieren kann, weil er ja mysteriös ist. Die Hauptfigur, die uns Publikum als Identifikationsfigur durch den Film führt, ist die ältliche, eine alte Frau, die Vermieterin dieses Mieters. die in dem Roman, der die Grundlage ist, auch die Hauptfigur ist. Aber wenn zum Beispiel ein Film wie Blackmail, der zweite Film, den Hitchcock mit Annie Ondra gemacht hat, der dann einer der ersten englischen Tonfilme war, der als Stummfilm begonnen hatte und dann als Tonfilm weitergeführt wurde. Da ist ganz klar, also die Identifikationsfigur und der Dreh- und Angelpunkt der Handlung ist diese Frau, der das Schrecklichste passiert, was ihr passieren kann. Sie wird einem Vergewaltigungsversuch ausgesetzt und wehrt sich und erschlägt oder ersticht in Notwehr ihren Vergewaltiger. Wird dann aber von der Filmhandlung, präsentiert durch ihren Verlobten, komplett ins Abseits gedrängt. Dass er immer nur sagt, wo er recht hat, er ist Polizist und er weiß, das wäre als Notwehr nicht durchgegangen. Sie hätte sich eines Mordes zu verantworten. Er verdrängt sie und macht sie im Grunde mundtot. Und das spürt man mindestens als weibliches Publikum, ich würde denken auch als männliches. Man leidet mit dieser Frau mit, dass sie während des gesamten Films bis zum Ende des Films nicht die Möglichkeit bekommt, über das Trauma, was ihr zugefügt worden ist und was sie sichtbar verstört, das rauszulassen, weil ihr immer nur gesagt wird, sei still, sag nichts. Das ist für einen Film von 1930 enorm, der thematisiert, wie den Frauen, der Frau das Wort genommen wird und die Möglichkeit genommen wird, für sich und ihre eigene Position einzutreten. Und das zieht sich durch das gesamte Hitchcock-Werk durch. Wenn wir von Vertigo, den wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, obwohl es ja einer der besten überhaupt ist, immer wieder unter den Top 3 besten Filme, die hier gedreht worden sind, Vertigo aus dem Reich der Toten. Das ist ein Film, der, wir fangen an, hundertprozentig, wir sind bei James Stewart, dessen Vorgeschichte, dessen psychische, seelische Situation en Detail aufgefächert und nachvollziehbar für uns präsentiert wird. Und dann etwas nach der Mitte des Films kippt das auf einmal und auf einmal bekommt die weibliche Hauptfigur, die bis dahin reines Objekt war und rein nur eine angehimmelte Schönheit war, die bekommt auf einmal die Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen und ab dann kippt der ganze Film um und es wird zu dem Film dieser Frau, die auf einmal Opfer dieses Mannes ist. Von daher jetzt mein Widerspruch richtete sich darum, dass für mich ist Hitchcock der Regisseur der Frauen und auf eine Art, eine befreiende und ermächtigende Art und Weise, wie ich das bei Regisseuren dieser Zeit und dieses Kalibers sonst nicht kenne.
Also ich stimme Ihnen ein Stück weit zu. Ich würde mich zwischen Herrn Suchsland und den widersprechenden Positionen einordnen. Aber ich würde das Erste sagen, wenn ich Hitchcock jetzt eben mit der bereits schon mathematisierten, mit den Digital Natives heute bespreche, muss ich zum Beispiel bei Filmen wie berüchtigt, also Notorious, wirklich erklären, warum Cary Grant jetzt Ingrid Bergman unbedingt, weil sie betrunken ist, ohrfeigen muss. Und das mit ziemlicher Vehemenz im Auto. Also, aber ich sehe auch gleichzeitig den Punkt, und da ist es wieder, ne, welche Perspektiven aus der Gegenwart, welche Lesweisen sieht man und welche Publika sind auch zu welcher Zeit wie angesprochen. Deshalb würde ich das auf ein strukturelles Element heben. Ich denke, es kam vorhin ja auch schon mal, dass ja auch Sebastian, um nochmal bei berüchtigt zu bleiben, der Bösewicht, dass auch die Bösewichte ja eine unheimliche Empathie zum Teil bei uns hervorrufen, dass das ja auch, das hat ja Hitchcock auch selbst gesagt, der sympathischste Bösewicht ist eigentlich der beste Bösewicht. Und ich glaube, dass das mit den Figuren und der Identifikation mit Figuren in welcher Genderlesweise auch immer, dass es, wie alles bei Hitchcock, es kann jeden Moment umschlagen und das ist genau dieser Spiel mit: Ich identifiziere mich, ich habe jetzt Empathie mit einer Figur und dann im nächsten Moment tut die aber was ganz Fürchterliches. Franzi ist das beste Beispiel des tapsigen Vergewaltigers, wo man ja zum Teil sogar will, dass er die gerade wirklich übelst missbrauchte Frauenkörper, dass er es trotzdem schafft, diese Leiche zu entsorgen. Oder Psycho ist ein ähnlicher Fall. Mit anderen Worten, ich denke, dass es daran liegt, dass Hitchcock meistens Dreierkonstellationen inszeniert und da dann ganz häufig eben die Sympathien und Empathien shiften lässt. Und deshalb kann man aber auch entgegen des Eingangszitats eben sagen, man kann, haben allein wir drei oder wir vier unglaublich viel zu sagen über Hitchcock. Ja. Weil es eben diese ständige Modulation eigentlich von Stimmung und Empathie ist.
Herr Suchsland, wenn wir über Hitchcock und die Frauen reden, dann reden wir zum einen über Figuren, wir reden auch über persönliche Obsessionen. Tippi Hedren, ein Model, das von Hitchcock für die Schauspielerei entdeckt wurde und die Hauptrolle in Die Vögel gespielt hat, hat Hitchcock später vorgeworfen, er habe sie mehrfach sexuell belästigt. Ist Hitchcock ein früher Fall von MeToo?
Das würde ich zumindest nicht so ausdrücken, weil ich glaube, dass es immer schwierig ist, wenn man Kategorien aus einer Zeit so plump auf eine andere überträgt. Dass sich die Männer sowohl in den Filmen wie außerhalb am Set heute nicht so bewegen würden und benehmen würden und auch nicht sollen und auch nicht wollen, wie sie das in den 50er Jahren getan haben oder 60er oder 40er, das ist, glaube ich, klar. Da muss man überhaupt nicht streiten. Und eben wurde Cary Grant und Ingrid Bergman erwähnt. Tatsächlich habe ich an die Szene auch denken müssen, vorhin schon. Aber gleichzeitig sind natürlich Filme immer so Zeitkapseln, die uns auch bestimmte Weisen des Benehmens vorführen. Wie hat man damals sich benommen? Wie waren damals Diskurse zwischen den Geschlechtern? Oder auch Männer untereinander, Frauen untereinander? Das alles erzählen uns Filme. Und insofern ist es schwierig, da jetzt irgendwas Biografisches auszusagen. Ich weiß auch zu wenig über Hitchcock und sein Privatleben, um da wirklich viel zu sagen. Ich glaube, dass er die Art und Weise, wie er die Frauen gezeichnet hat, ich habe eben auch nicht sagen wollen, dass er sich für Frauen nicht interessiert hat. Ganz im Gegenteil, er interessiert sich sehr für die in den Filmen. Mir scheint, ich finde diesen Vorschlag, das kaleidoskopisch zu sehen und zu shiften, die Perspektiven, den finde ich tatsächlich auch einen guten Vorschlag, weil manchmal, so wie die Frauen oft dafür da sind, bei den Männern irgendetwas auszulösen in den Filmen und die Handlung voranzutragen. So ist es natürlich umgekehrt auch, dass die Männer in den Frauen etwas auslösen. Gleichzeitig glaube ich, dass Frauen schon sehr oft zum Objekt gemacht werden in diesen Filmen, auch im positiven Sinn. Sie werden angebetet, sie werden auf einen Sockel gestellt. Sie haben etwas, scheint mir, Statueskes und Starres sehr oft, gerade diese sogenannten Hitchcock-Blondinen. Auf der anderen Seite, da haben wir noch zu wenig drüber gesprochen, sind die Frauen ja oft auch krasse Bedrohungen der Männer. Sowohl in sexueller Hinsicht, verführerisch, aber jetzt müssen wir auch an die arme Mrs. Bates denken, die tote Mutter, die im Keller ist. Und das ist ja schon platter Symbolismus, die diesen Sohn antreibt und ihm Morde befiehlt und damit sowohl dessen Schicksal wie auch das Schicksal anderer Menschen fast göttinnengleich bestimmt. Also solche Figuren, ich hatte am Anfang die Dienerin Mrs. Danvers in Rebecca erwähnt, solche Figuren gibt es natürlich auch und die gehören dann schon auch zu Hitchcock dazu. Man versteht sie, aber sie sind nicht nett.
Okay, Herr, Frau Heller, jetzt würde mich auch Ihre Meinung interessieren. Ich habe das am Anfang in der Anmoderation gesagt, diesen Satz von Hitchcock, die Leute denken, ich sei ein Monster, und es gibt Menschen, die sagen, ja, der Mann war ein Monster, der war fies. Wie stehen Sie dazu?
Also, ob das jetzt MeToo ist oder nicht, kann ich auch nichts zu sagen. Da bin ich auch ehrlich gesagt bei MeToo jetzt gar nicht so genau drin, dass ich verfolgen würde, wie genau da Definitionsgrenzen verlaufen. Man muss aber, glaube ich, schon bei Hitchcock sagen, dass Tippi Hedren die Einzige ist, die das erzählt. Tippi Hedren, habe ich mir viele Interviews mit ihr angeguckt, eine ausgesprochen intelligente, kluge Frau, die das, was sie erzählt hat, ganz bestimmt, hat das so stattgefunden, wie sie das erzählt. Also das ist jetzt kein, ich würde ihr niemals unterstellen wollen, dass das irgendeine Form von Effekthascherei oder irgendwas gewesen ist. Mhm. Aber was ich dazu nur sagen kann, ist eben zum einen, dass Hitchcock ja, Tippi Hedren war ja nicht die erste, vorhin schon erwähnt, Hitchcock-Blondine. Und wir wissen auch, dass er andere Blondinen, in die erwähnte Ingrid Bergman, heiß verehrt hat und sich da auch gerne mehr gewünscht hätte. Auch Grace Kelly hat er sehr verehrt. Das sind ja, Ingrid Bergman und Grace Kelly sind ja quasi die beiden großen, einmal im Schwarz-Weiß, einmal im Farbfilm, die jeweils drei Filme mit Hitchcock gemacht haben und die zu ihrer Zeit die Lieblingsschauspielerinnen von ihnen waren. Und obwohl er diese Frauen auch verehrt hat und vielleicht auch verliebt in sie war oder sexuelle Fantasien hatte. Bei Ingrid Bergman weiß man sogar, wie die sexuellen Fantasien aussahen, haben diese Frauen es geschafft, eine lebenslange Freundschaft zu Hitchcock daraus zu kriegen und haben niemals ein einziges Wort in die Richtung geäußert, was Tippi Hedren gesagt hat. Es könnte sein, weil wir wissen auch, dass Hitchcock, was Personenführung, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, er war ja auch ein unglaublich guter Schauspielerregisseur. Also viele seiner Schauspieler haben unter ihm ihre besten Leistungen erbracht. Er hat sowohl unbekannte Schauspieler zu Stars machen können, wie Joan Fontaine mit Rebecca und Verdacht, als auch eben etablierte Stars wie Cary Grant oder Ingrid Bergman zu absoluten Höchstleistungen ihrer gesamten Karriere treiben können. Und wir wissen, dass Hitchcock ein sehr unkonventioneller Regisseur in der Personenführung war. Und es könnte einfach sein, weil man muss auch feststellen, dass Tippi Hedren in Marnie deutlich besser noch spielt als in Die Vögel. aber das danach, wir kennen sie dann nur aus Die Gräfin von Hongkong, dem Chaplin-Film, sehr nichtssagend ist. Also es könnte sein, dass Hitchcock versucht hat, sie während der Dreharbeiten von Marnie in die psychische Position zu versetzen, die die Hauptdarstellerin in Marnie erleidet, eben ungewollte sexuelle Avancen von Männern abwehren zu müssen. Ich weiß das nicht, aber Tatsache ist, er hat aus ihr was rausgeholt, was Tippi Hedren, was wir gar nicht vermutet hätten, was für eine gute Schauspielerin sie sein konnte in Marnie.
Kim Novak könnte man dazu auch nennen in Vertigo. Die hat nie wieder vorher und nachher einen so guten Film gemacht.
Mhm. Ja. Aber auf der anderen Seite möchte ich da genau reingehen. Also ich finde auch, dass man das mit thematisieren muss. Und ich weiß vom Projekt, ich muss das jetzt so ganz hypothetisch gesprochen, wo auch Materialien im Archiv aus Produktionszusammenhängen von anderen Filmen von Hitchcock aufgetaucht sind, wo man auch tatsächlich sieht, was zum Teil auch mit den Schauspielerinnen passiert ist. Von daher wäre ich da auch sehr vorsichtig. Aber das wäre quasi eine historische Recherche. Und ich denke, dass man das, wenn man über Hitchcock spricht, man trotzdem mit thematisieren muss, gerade wenn man auch mit einem jüngeren Publikum spricht. Vor dem Hintergrund von MeToo kann man das einfach nicht mehr ungefiltert, zumindest nicht unproblematisiert stehen lassen. Aber ich denke, was viel wichtiger ist, ist die Art und Weise, also zu reflektieren, wie wir auch quasi heute über die Schauspielerinnen reden und ob wir nicht eine Form von Objektivierung übernehmen. Der Film, der eben schon erwähnt wurde, auch zur Produktionsgeschichte von Die Vögel, der bringt das eigentlich auf den Punkt, weil der heißt nämlich The Girl. Und wenn man damit geht ja eine Typisierung und eine Stereotypisierung einher, die eigentlich das Objekthafte der Schauspielerin auch ausstellt, was eben Tippi Hedren dann eben in der Belästigungsgeschichte auch thematisiert. Und ich denke, das wäre jetzt mein Ansatz zu sagen, das eine ist das Historische, aber das andere ist, wenn man über den Genius von Hitchcock spricht, dass man vielleicht eben auch bestimmte Objektifizierungen und eben auch Hitchcock-Blondine ist auch eine Form von Stereotypisierung, zumindest mal problematisiert und sagt, das sind eben auch aus einer gewissen Filmgeschichtsschreibung heraus zumindest nicht genderneutrale Zuschreibungen.
Aber müsste man nicht das ganz kurz noch, also ich stimme auch bei allem zu, was gerade gesagt wurde, aber gleichzeitig bin ich schon dafür, das zu historisieren in einem doppelten Sinn. Zum einen muss man sich klar machen, dass es damals andere Umgangsformen gab und dass die Vorstellung, Frauen zu objektifizieren, ja nicht eine Vorstellung ist, die jetzt von Hitchcock kommt. Ich glaube, dass Hitchcock hier ein Kind seiner Zeit war, was nichts relativiert, aber schon etwas erklärt, dass es auch Regisseure gab, die weitaus schlimmer sich Frauen gegenüber verhalten haben. Und Studiobosse sind ja auch nicht immer die Regisseure. Ja. Also ich glaube, man wird bei jedem Film, wenn man Outtakes hat, Verhaltensweisen finden, die vorsichtig gesagt nicht mehr zeitgemäß sind. Und ob da jetzt irgendwas gewonnen ist für die Erkenntnis von Hitchcock als Regisseur, wenn man ausgerechnet bei diesem Regisseur, weil er uns halt im Gegensatz zu vielen anderen heute noch interessiert, sich auf solche Geschichten konzentriert, ich glaube, dass das falsch ist. Mhm. Insofern würde ich auch den Begriff Hitchcock-Blondine ein bisschen verteidigen wollen, weil ich kann es natürlich anders ausdrücken. Aber es bleibt dabei, dass ein bestimmter Typ der blonden Frau eines bestimmten Alters in sehr vielen Filmen bestimmte Rollen spielt. Um solche Typisierungen geht es und die interessieren, weil Hitchcock auch als Regisseur hier nicht nur private Obsessionen gepflegt hat, sondern universale Obsessionen angesprochen hat. Die Fantasien, vorhin war von sexuellen Fantasien die Rede, das Kino, wir würden das Kino doch missverstehen, wenn wir nicht zugeben, dass auch sexuelle Fantasien wie andere Fantasien, Angst, Lust, wurde erwähnt, dass die unmittelbar zum Kino dazugehören. Ohne das ist Kino, wahrscheinlich alle Kunst, gar nicht denkbar, dass hier auch dunkle Seiten und Fantasien von uns allen befriedigt werden.
Herr Sustan hat gerade einen interessanten Satz gesagt, dass uns Hitchcock nämlich bis heute interessiert. Und wir kommen in dieser Sendung zum Schluss. Und die Frage, die mich am Schluss interessiert, ist, wer noch nie einen Film von Hitchcock gesehen hat, Frau Kirchhartz, womit sollte der anfangen? Wie findet man am besten den Einstieg in dieses Werk?
Ich zeige immer, wenn Leute sowas ankommen, Freunde, Familie, jüngere Generation, 39 Stufen und es klappt.
Der Film, mit dem es auch bei Ihnen angefangen
genau,
hat.
Genau, ja.
Frau Heller?
Oh, ich hasse diese Frage. ich bin immer schon froh, wenn man mir ein Jahrzehnt vorgibt. Ich lasse konsequent meine Lehrveranstaltungen zumindest beginnen, chronologisch mit The Lodger, also dem Mieter. Wer aber auch bei 39 Stufen und unter Umständen aber auch eine Dame verschwindet.
Herr Sutland? Ich wäre unbedingt bei Der unsichtbare Dritte, North by Northwest, weil das eigentlich die perfekte Mischung aus Thrill ist, ein bisschen Perversion, sehr viel Humor und ganz hervorragenden Schauspielern und Schauspielerinnen, die hier auch, also Eve-Marie Sand muss man ja auch nennen, wenn wir über die Frauen bei Hitchcock gesprochen haben. Sie lebt noch, sie ist die 100-jährige Hitchcock-Darstellerin.
Vielen Dank. Das war unser Forum zu 125 Jahren Hitchcock, der Mann, der uns das Fürchten lehrt. Mit dabei der Filmkritiker Rüdiger Suchsland, die Filmübersetzerin Andrea Kirchhartz und von der Uni Halle-Wittenberg die Medienwissenschaftlerin Professorin Franziska Heller. Mein Name ist Michael Riesel. Danke, dass Sie dabei waren. Tschüss.